Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Guten Abend wünscht Ihnen Barbara Schmidt-Matern an einem Tag, der einiges an Schlagzeilen zu bieten hat. Die Bundeswehr hat heute wegen Sabotageverdachts gleich zwei ihrer Standorte in Nordrhein-Westfalen abgeriegelt und durchsucht. Am Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn gibt es den Verdacht auf Manipulationen an der Trinkwasseranlage. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Unter anderem wurden die Soldatinnen und Soldaten aufgefordert, das Duschen zu unterlassen. Am NATO-Stützpunkt Geilenkirchen, unweit von Aachen, wurde nach NATO-Angaben ein Eindringling abgewehrt. Ob und welchen Schaden er anrichten konnte, ist zur Stunde nicht bekannt. Zu möglichen Verdächtigen und Motiven machen die Bundeswehr und die Polizei bisher keine Angaben. Fachpolitiker im Bundestag verdächtigen unterdessen Russland, hinter den Sabotageversuchen zu stecken. Mehr zu diesem Thema gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir über den Generalbundesanwalt, der heute in Zusammenhang mit den Anschlägen an den Nord Stream Pipelines vor gut zwei Jahren in der Ostsee Haftbefehl gegen einen Ukrainer erlassen hat. Vor der Urlaubsinsel Borkum in der Nordsee will das Land Niedersachsen jetzt Gasbohrungen genehmigen. Umwelt- und Klimaschützer protestieren. Und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt im Eilverfahren vorläufig aufgehoben. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um WikiLeaks und den sogenannten Assange-Deal. Ein Schuldgeständnis gefährdet die Pressefreiheit, so der Titel dieser Sendung. Damit zu unserem ersten Thema. Der militärische Teil des Flughafens Köln-Wahn ist eines der Drehkreuze für die Unterstützung der Ukraine mit Militärgerät. Und am benachbarten Bundeswehrstützpunkt haben mehrere Kommandobehörden wie auch militärische und zivile Dienststellen der Bundeswehr ihren Sitz. Wer hinter den mutmaßlichen Sabotageakten dort steckt, in Köln-Wahn wie auch am NATO-Stützpunkt Geilenkirchen, ist bislang unklar. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Zur aktuellen Lage Köln-Wahn betreffend mehr von Oliver Köhler.
Es war die Wasseraufbereitungsanlage in der Luftwaffenkaserne, die am Morgen den Alarm ausgelöst hatte. Denn dort wird ständig das Wasser elektronisch überprüft, sagt Bundeswehrsprecher Ulrich von Robert.
Da ist ja ein 24-Stunden-Dienst und der bekam die Meldung, dass es eben abnorme Werte dieses Wassers gibt. Und daraufhin ist das alles ja erst ins Rollen gekommen. Alles. Und deswegen der mögliche Verdacht, dass das Wasser verunreinigt sein kann.
Eine Überprüfung am Wasserwerk ergab, dass sich dort ein Loch im Zaun befand. Die Bundeswehr geht bisher davon aus, dass Personen gezielt in die Wasseraufbereitungsanlage eingedrungen sind. Die gesamte Wasserversorgung der Kaserne wurde sofort abgeschaltet und die Kaserne gesperrt.
Also das Schließen der Kaserne war ursächlich deswegen, damit wir dann gegebenenfalls den Täter, die Täterin hier auf dem Gelände noch finden können. Das ist nicht passiert.
Das Wasser der Kaserne wird jetzt gründlich untersucht. Bisher gibt es laut Bundeswehr keine Hinweise darauf, dass durch möglicherweise vergiftetes oder verseuchtes Wasser Menschen verletzt wurden. Dazu Bundeswehrsprecher von Robert.
Also wir haben heute Morgen auch beim Arzt hier im Sandbereich keine Auffälligkeiten gehabt.
Noch ist unklar, was den Alarm im Wasserwerk ausgelöst hat. Das Wasser der Kaserne wird jetzt gründlich untersucht. Polizei, militärischer Abschirmdienst und Feldjäger sollen die Hintergründe des nächtlichen Einbruchs in die Wasseraufbereitungsanlage aufklären. Bisher gibt es offenbar keine konkreten Hinweise auf Tatverdächtige.
Informationen von Oliver Köhler. Und damit zu unserem nächsten Thema. Der Generalbundesanwalt sucht im Fall der Sabotage an den Nord Stream Pipelines vor fast zwei Jahren einen Ukrainer, der sich von Polen in sein Heimatland abgesetzt haben soll. Die polnische Staatsanwaltschaft habe von der Bundesanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl zur Festnahme eines Verdächtigen erhalten, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft heute in Warschau. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um Wolodymyr Z., einen ukrainischen Staatsbürger, der sich zuletzt in Polen aufhielt. Mehr jetzt von Martin Adam.
Der gesuchte Wolodymyr Z. hat Polen Anfang Juli verlassen. Das erklärte eine Sprecherin der polnischen Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Z. habe die Grenze zur Ukraine legal überqueren können. Zwar sei im Juni tatsächlich ein europäischer Haftbefehl aus Deutschland überstellt worden, direkt an die Staatsanwaltschaft in Warschau. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft habe jedoch keine Informationen über den Gesuchten in das Schengen-Informationssystem eingetragen, auf das bei Grenzkontrollen zurückgegriffen wird. Polnische Grenzbeamte haben Z also ungehindert passieren lassen. Polens Innenminister Tomasz Siemoniak betonte am Mittwoch, die polnischen Dienste würden, Zitat, voll und ganz mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten. Wladimir Z. wird nach Ermittlungen des Generalbundesanwalts verdächtigt, am Anschlag auf die Nord Stream Gaspipelines beteiligt gewesen zu sein. Das zeigen gemeinsame Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit. Bei dem Anschlag am 26. September 2022 waren 3 von 4 Nord Stream Strängen mit Unterseesprengladungen zerstört worden. Unklar ist jedoch, in wessen Auftrag Wladimir Z. gehandelt hat. Direkte Verbindungen zum ukrainischen Militär oder Geheimdiensten sind bisher nicht nachweisbar.
Aus Warschau berichtete Martin Adam. Die umstrittene Erdgasförderung vor der Nordseeinsel Borkum wird jetzt zu einem Fall für die Bundesregierung. Zwar erteilte das zuständige niedersächsische Landesamt dem niederländischen zuständigen Energiekonzern eine auf 18 Jahre befristete Genehmigung. Allerdings sind für diese Bohrungen, die unter dem Meeresboden in deutschem Gebiet stattfinden, nötig, dass ein Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden dafür vorliegt. Das ist nicht der einzige Grund, warum Umweltverbände jetzt gegen diese Genehmigung protestieren. Lena Bartke berichtet.
Wenn es nach dem Energiekonzern ONE-Dyas geht, dann sollen schon Ende dieses Jahres die ersten Kubikmeter Erdgas von Borkum in deutsche und niederländische Haushalte strömen. Die Geschäftsführung des Konzerns zeigte sich heute Morgen entsprechend erfreut über den Beschluss des LBEG. Mit der Gasförderung in der Nordsee wolle ONE-Dyas seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, denn eine Energiewende brauche Zeit. Das LBEG begründete seinen Beschluss unter anderem damit, dass Erdgas aus heimischen Lagerstätten weniger klimaschädlich sei als importiertes. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums Christian Budde verwies auf das Planfeststellungsverfahren.
Diese Prüfungen wurden mit größter Sensibilität vorgenommen. Diese Prüfung ist mit größter Gewissenhaftigkeit vorgenommen. Es sind natürlich alle zur Verfügung stehenden Daten und Untersuchungen eben in diese Entscheidung, die nun heute vom LBEG ergangen ist, mit eingeflossen.
Die Genehmigung habe deshalb letztlich erteilt werden müssen. Eine entsprechende Förderplattform hat ONE-Dyas auch bereits in der Nordsee gebaut. Geplant sind Bohrungen in einer Tiefe von 1,5 bis 3,5 Kilometern. Das Gas befindet sich in einem Feld, das sowohl auf deutschem als auch auf niederländischem Hoheitsgebiet liegt. Deshalb brauchte ONE-Dyas auch die Genehmigungen aus Deutschland. Bis zu 13 Milliarden Kubikmeter Gas sollen gefördert werden. Unumstritten ist das Projekt aber nicht. Erst im Juli hatte Greenpeace mit einem schwimmenden Protestcamp gegen das Vorhaben demonstriert. Auch die Bewohner Borkums sehen das Vorhaben kritisch. Ministerpräsident Weil sei sich dessen bewusst, teilte seine Sprecherin Anne Pörksen heute Morgen mit.
Er nimmt die Sorgen und Befürchtungen auch der Menschen auf Borkum zur Kenntnis und auch sehr ernst. Das hat er auch schon mehrmals zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig kann ich nur noch mal daran erinnern, dass das Unterfangen ja gestartet worden ist in einer Zeit, in der wir noch nicht sicher waren, ob wir infolge des Ukraine-Krieges und des Gebarens von Russland genug Energieversorgung hatten.
Kritiker des Projekts argumentieren dagegen. So auch der Niedersächsische Landesverband der Grünen. Es herrsche schon lange keine solche Gasmangellage mehr, dass eine Bohrung am Rande des Wattenmeeres zu rechtfertigen wäre. Einziger Profiteur der Förderung sei am Ende das Unternehmen ONE-Dyas, so die Grünen. Die Deutsche Umwelthilfe, die UH, hat bereits angekündigt, alle rechtlichen Mittel einsetzen und nötigenfalls vor Gericht ziehen zu wollen. Konstantin Zerger von der DUH.
Hier stellt der Wirtschaftsminister Olaf Lies die Interessen eines ausländischen Konzerns vor die Interessen der Menschen auf den Inseln und vor Klimaschutz. Und das ist ganz definitiv eine schlechte Entscheidung. Hier geht es auch um die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik. Wenn wir hier eine neue Gasförderung in der Nordsee beginnen, wie sollen wir dann anderen Ländern erklären, dass wir aus fossiler Energie aussteigen müssen?
Hinzu kommt, auch die UNESCO hält eine neue Gasförderung in der Nordsee für unvereinbar mit dem Welterbestatus des Wattenmeeres. Das letzte Wort ist in der Sache aber ohnehin noch nicht gesprochen. Die Bundesregierung ist jetzt am Zug, denn sie entscheidet, ob ONE-Dyas auch wirklich mit den Bohrungen auf deutschem Hoheitsgebiet beginnen kann. Dafür braucht es nämlich noch einen Völkerrechtsvertrag zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Aus Niedersachsen berichtete Lena Bartke und damit ins Ausland. Vergangene Woche sind Truppen der ukrainischen Armee auf russischen Boden vorgedrungen in die Grenzregion Kursk und sie kommen dort nach Meldungen offenbar weiter voran. In der Nachbarregion Belgorod ist die Lage laut dem Gouverneur derart angespannt, dass die Behörden jetzt Maßnahmen ergreifen. Die Region hat den Ausnahmezustand verhängt. Frank Eichmann berichtet.
Der Morgen im eigentlich eher beschaulichen und landwirtschaftlich geprägten Gebiet Belgorod, gut 600 Kilometer südwestlich von Moskau, begann mit dieser Alarmbotschaft von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkov. Die Situation in unserer Region Belgorod ist weiterhin äußerst schwierig und angespannt. Täglicher Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine, zerstörte Häuser, Verwundete und tote Zivilisten. Daher erklären wir in der gesamten Region zum Schutz und zur Unterstützung der Bevölkerung den regionalen Ausnahmezustand. Gelegen an der Grenze zur Ukraine und aus ukrainischer Perspektive ein militärisches Aufmarschgebiet im schon zweieinhalbjährigen Krieg, folgte Belgorod mit der Verkündung des Ausnahmezustands dem nördlich gelegenen Gebiet Kursk. Hier rückte vor gut einer Woche ukrainisches Militär ein und hat nach inzwischen etwas älterem Stand des dortigen amtierenden Gouverneurs rund 500 Quadratkilometer besetzt. Aus Sicherheitsgründen, so meldete heute die russische Nationalgarde, sei der Schutz des 60 Kilometer von der Grenze gelegenen Atomkraftwerkes Kursk weiter verstärkt worden, insbesondere vor Drohnenangriffen. Traditionell am frühen Nachmittag berichtete Russlands Verteidigungsministerium schriftlich von der weiterhin erfolgreichen Abwehr des Angriffs. Die Ukraine habe bislang unter anderem 2300 Soldaten verloren, 37 Panzer plus über 120 gepanzerte Fahrzeuge. Nichts davon ist überprüfbar. In den drei Grenzregionen Kursk, Belgorod und Bryansk gilt das einschränkende Antiterrorregime. Truppen und Ausrüstung aus der Reserve schnell an die Front im eigenen Land zu bringen, das scheint ein Problem zu sein. In Social-Media-Kanälen wird vom Protest von Soldatenmüttern in Murmansk berichtet, deren wehrpflichtige Söhne offenbar direkt nach der Grundausbildung nach Kursk verlegt werden sollen. Dagegen haben nach offiziellen russischen Angaben bereits über 150.000 Menschen ihre Wohnorte in Grenznähe vorübergehend verlassen müssen. Versucht die Ukraine mit der Besetzung von russischem Territorium, sich eine Art Pfand bei künftigen Friedensverhandlungen zu verschaffen? Aus offizieller russischer Sicht ist dies gar keine militärische Aktion, sondern eine terroristische. Radion Miroschnik, Sondergesandter des Außenministeriums im russischen Staatsfernsehen: Gerade mit den Terroranschlägen im Gebiet Kursk hat die Ukraine zumindest eine langfristige Pause im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen eingelegt. Eine ganz andere Position vertrat der Journalist Andriy Kalitin in einem unabhängigen russischen YouTube-Kanal. Danach sei der ukrainische Vorstoß letztlich nichts anderes als der Einstieg in Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, denn Russland habe fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. Dies ist eine spiegelbildliche Reaktion auf die Erklärung des russischen Präsidenten, denn wenn der Kreml sagt, lasst uns verhandeln unter der Bedingung Frieden gegen Territorium, dann schaffen die ukrainischen Streitkräfte nun eine Gebietsreserve, die man gegen Frieden eintauschen kann. Ich glaube, dass dies ein Teil des Verhandlungsprozesses ist.
Aus Moskau berichtete Frank Eichmann. Und damit zurück ins Inland. Nicht einmal einen Monat ist es her, dass die Bundesinnenministerin das rechtsextreme Kompaktmagazin verboten hatte. Ein Verbot, das das Bundesverwaltungsgericht heute vorläufig im Eilverfahren wieder aufgehoben hat. Zur Begründung heißt es, es würden Zweifel an der Verhältnismäßigkeit dieses Verbots bestehen. Gudula Geuter berichtet.
Es ist eine vorläufige Entscheidung, aber auch in der liegt eine gewisse Niederlage für die Bundesinnenministerin. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, das Kompaktmagazin kann vorerst weiter erscheinen, mindestens bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Diese Entscheidung allerdings, das stellen die Richter in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich fest, ist offen. Bisher hat das Gericht nur diese recht knappe Pressemitteilung veröffentlicht. Das Bundesinnenministerium hatte die Kompaktmagazin GmbH, das ist die Trägerin des Magazins, im Juli verboten. Nancy Faeser hatte in dem Zusammenhang Kompakt als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet, das auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden hetze, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen die parlamentarische Demokratie. Rechtlich war schon umstritten, ob mit Blick auf die Pressefreiheit ein Verbot nach Vereinsrecht das richtige Instrument ist. Wie schon zuvor betonte aber das Bundesverwaltungsgericht, doch, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings kann nach Ansicht der Richter im bloßen Eilverfahren nicht ausreichend geklärt werden, ob sich diese Vereinigung so sehr gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, dass sie verboten werden kann. Dafür spricht, was Kompakt in Print und online veröffentliche, lasse Anhaltspunkte dafür erkennen, dass die Menschenwürde verletzt würde. Und, auch das wäre Voraussetzung für ein Verbot, in vielen Beiträgen nehme die Vereinigung, also die GmbH, eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen ein. Zumindest gebe es dafür starke Hinweise. Dann allerdings kommt bei der Beurteilung auch die Pressefreiheit zum Tragen. Denn wenn man die einzelnen Beiträge daran messe, dann seien gerade im Magazin die Texte, die sich gegen die Menschenwürde richteten, möglicherweise nicht prägend genug, um ein Verbot zu rechtfertigen. Schließlich gäbe es auch mildere Mittel des Presse- und Medienrechts. Welche das sind, lässt die Mitteilung des Gerichts offen. Gemeint sein dürften einzelne nachträgliche Schwärzungen oder Auslieferungsverbote. In dieser rechtlich offenen Situation sei nun abzuwägen und da, so das Gericht, komme die Meinungs- und Pressefreiheit zum Tragen. Deshalb darf die Kompakt GmbH ihre Produkte weiter veröffentlichen. Allerdings darf die Bundesregierung die im Juni beschlagnahmten Beweismittel erst einmal weiter sichern.
Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten.
Freute sich nach der Entscheidung Jürgen Elsässer, der Leiter des Magazins. Realistischer scheint eine Zeit von 1 Jahr bis zur mündlichen Verhandlung. Jürgen Lück, Rechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, sieht mögliche Versäumnisse beim Bundesinnenministerium. Das hätte besser begründen müssen, warum es keine milderen Mittel als das Verbot gab.
Können Sie natürlich jetzt vielleicht auch im Hauptsacheverfahren noch nachlegen, zumindest zu dem Punkt. Also deswegen ist es auch noch keine eindeutige Entscheidung, wie das Bundesverwaltungsgericht über die Klage entscheiden wird.
Sollte Kompakt in der Hauptsache Recht bekommen, Zitat, war es das, so Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, mit Blick auf die sozialdemokratische Innenministerin Faeser. Sie habe sich auf dünnes Eis begeben und sei eingebrochen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sieht schon jetzt den Punkt gekommen, wo sie den Hut nehmen müsse. Der Deutsche Journalistenverband sieht in der Leipziger Entscheidung ein klares Bekenntnis für die Pressefreiheit.
Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Die SPD tut sich schwer. Im Europawahlkampf warb sie noch mit dem Ruf nach Frieden um Stimmen. Kurz darauf gab der Kanzler dann gemeinsam mit den USA auf dem NATO-Gipfel bekannt, dass in Deutschland künftig Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen, als Abschreckung gegen den Aggressor im Kreml. Die Parteispitze stellt sich hinter den Kanzler. Die SPD-Wahlkämpfer in den ostdeutschen Bundesländern ballen jedoch die Faust in der Tasche. Über die schwierige parteiinterne Debatte berichtet Frank Capellan.
Es grummelt weiter in der SPD. Früh schon hatte Fraktionschef Rolf Mützenich seinen Unmut darüber deutlich gemacht, dass die USA wieder weitreichende Waffen in Deutschland stationieren wollen. Und mit dem gestrigen Beschluss des Parteipräsidiums, der sich im Grundsatz hinter diese Pläne stellt, ist die Diskussion noch lange nicht beendet.
Der Beschluss macht das jetzt uns nicht einfacher im Wahlkampf. Das muss ich mal so deutlich sagen. Und auch wie der zustande kam, das ist für mich nicht wirklich hilfreich gewesen.
Georg Mayer kann seinen Ärger am Morgen im Deutschlandfunk kaum verbergen. Mayer ist Spitzenkandidat der SPD in Thüringen. Der noch Innenminister des Landes versucht mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. September zu retten, was für die Sozialdemokraten vielleicht noch zu retten ist. Aber die Waffenfrage bewegt die Menschen gerade in Ostdeutschland. Ich merke das doch an den Wahlkampfständen, meint Georg Mayer. Warum jetzt Mittelstreckenraketen gegen Russland stationiert werden sollen, kann er kaum vermitteln, wenngleich er im Prinzip dahinter steht.
Die nationalen Sicherheitsinteressen gehen vor, das ist vollkommen klar. Mir geht es nur darum, wie das zustande kam. Und wie auch kommuniziert wird.
Diese Kritik richtet sich in erster Linie gegen den Kanzler. Am Rande des NATO-Gipfels im Juli hatte Olaf Scholz den Stationierungsbeschluss en passant verkündet. Verteidigungsexperten würden davon nicht überrascht sein, hatte der Chef betont. Andere in seiner Partei allerdings schon. Dass Scholz da wieder einmal zu wenig erklärt hat, muss durch die Blume selbst Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, einräumen.
Ich bin mir sicher, dass der Bundeskanzler dazu in den nächsten Wochen auch noch Gelegenheiten finden wird, auch ausführlicher seine Beweggründe und die des Bündnisses darzulegen.
Doch kann das den Wahlkämpfern in Brandenburg, Thüringen und Sachsen wirklich noch helfen? Den Sozialdemokraten laufen die Wähler davon wegen der Frage von Krieg und Frieden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht profitiert zuallererst von den Kriegsängsten, von Positionen, die die Parteigründerin erst gestern hier im Deutschlandfunk bekräftigt hatte.
Wir wollen ja nicht nur, dass die Raketenstationierung verhindert wird, wir möchten ja auch Druck auf die Bundesregierung machen, dass hier endlich mehr diplomatische Initiativen gestartet werden.
Bei vielen Bürgern werden böse Erinnerungen wach an die Aufrüstung in den 70er und 80er Jahren, an den sogenannten NATO-Doppelbeschluss von 1979, als auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs neue nuklearbestückte Raketen angeschafft wurden. Damals war das der Anfang vom Ende des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel bekräftigt allerdings im ZDF, dass dies mit der heutigen Situation überhaupt nicht vergleichbar sei.
Im NATO-Doppelbeschluss hat man über 400 Cruise Missiles und Pershing II stationiert. Hier reden wir über drei Handvoll. Eigentlich ist es mehr ein politisches Signal. Wir lassen nicht alles mit uns machen. Wir sind bereit, auch euch zu bedrohen. Aber es ist meines Erachtens keine militärische Eskalation.
Georg Mayer, dem SPD-Wahlkämpfer in Thüringen, hilft das allerdings nur wenig. Er muss immer wieder erklären, warum die Ukraine weiterhin mit Milliardensummen militärisch unterstützt werden soll. Dass die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland tatsächlich kommen wird, halten andere Sozialdemokraten allerdings für längst nicht ausgemacht.
Sie glauben noch nicht allen Ernstes, dass Dinge, die mal so eben an einem Rande von einem Gipfel verabredet werden, einfach so kommen.
Betont der Parteilinke Ralf Stegner. Und derjenige, der seiner Ansicht nach mal eben einen Stationierungsbeschluss getroffen hat, ist kein geringerer als der eigene Bundeskanzler. Olaf Scholz dürfte seinen Genossen wohl einiges zu erklären haben.
Berichtet Frank Kaplan aus Berlin. Und damit noch einmal ins Ausland. Im Schatten des Nahostkrieges und damit international wenig beachtet, herrscht unendliches Leid im Bürgerkriegsland Sudan. Im Kern geht es dort um einen Machtkampf zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces auf der anderen Seite, kurz RSF genannt. All das findet statt auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Zehntausende wurden getötet seit Kriegsausbruch. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung leidet unter Hunger, Flucht und Vertreibung. In Genf haben heute, vermittelt von den USA, Gespräche über eine mögliche Waffenruhe im Sudan stattgefunden. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl. Gab es denn bislang ein Ergebnis zum Auftakt dieser Gespräche?
Nein, es gab überhaupt kein Ergebnis. Das war auch überhaupt nicht zu erwarten, weil Sie sagen, es war erst der Anfang, der Auftakt der Gespräche. Diese Verhandlungen, die hier irgendwo in oder bei Genf an einem geheimen Ort stattfinden, die sollen bis mindestens 24. August dauern, beziehungsweise so lange wie nötig, so hat es Tom Perriello, der US-Sondergesandte für den Sudan, angekündigt. Also, bis es möglicherweise vielleicht ein Ergebnis gibt, müssen wir noch warten, aber es ist auch mehr als fraglich, dass hier tatsächlich eine Waffenruhe vereinbart werden kann. Denn bis jetzt ist von den sudanesischen Kriegstreibern nur eine Seite hier vertreten. Nur eine Delegation dieser paramilitärischen RSF-Miliz ist nach Genf gereist. Die war aber bei der Eröffnungssitzung heute kurioserweise offenbar überhaupt gar nicht dabei. Und die sudanesische Armee, die ist gar nicht erst in die Schweiz gekommen.
Bevor wir dazu gleich kommen, nochmal die Nachfrage. Sie beschreiben diese große Geheimnistuerei. Was steckt dahinter? Warum ist nicht einmal der Treffpunkt der Gespräche bekannt?
Naja, Diskretion ist bei solchen Treffen nicht unüblich und ich denke auch wichtig. Ja, es ist schon wichtig, dass da nicht gleich was nach außen dringt, wenn es denn dazu käme, dass zum Beispiel ein RSF-Führer hier irgendeinen Deal aushandelt und das dann gleich im Sudan, wo es ja durchaus noch eine Medienöffentlichkeit gibt, dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommt oder die Verhandlungsführer hier müssen sich ja erst zurückversichern mit ihren Leuten vor Ort. Also Diskretion ist bei solchen Treffen durchaus nicht unüblich und auch nicht unsinnvoll, habe ich mir sagen lassen, von Friedensvermittlungsexperten hier in Genf.
Und Sie haben es gerade schon erwähnt, eine Konfliktpartei ist dem Treffen gleich ganz fern geblieben, nämlich die sudanesische Armee, deren Vertreter. Warum?
Ja, also dass er dieser Einladung der USA nicht folgen will, das hat der Armeechef General Abdel Fattah al-Burhan, ich kann den Namen doch noch nicht sagen, das hat er schon vorher angekündigt. Also offizielle Begründung, er lehnt einen Waffenstillstand ab, solange sich die RSF-Truppen, die paramilitärischen Gruppen, nicht aus den von ihnen besetzten Gebieten zurückziehen. Al-Burhan ist ja auch so der de facto Präsident des Sudan im Moment als Präsident des sudanesischen Souveränitätsrats und geriert sich entsprechend. Von ihm gab es kurz vor den Gesprächen ein Statement, da heißt, die Militäreinsätze werden nicht aufhören, bis sich die letzte Miliz zurückgezogen hat. Eher inoffiziell heißt es auch, dass die Armee sich daran stört, dass die Vereinigten Arabischen Emirate bei den Gesprächen in Genf dabei sind, weil die wiederum Unterstützer der RSF-Milizen sind. Die RSF bekommen aus den Emiraten Waffen und machen dort Geschäfte, unter anderem mit Gold.
Es klingt sehr komplex und kompliziert. Deswegen ist wahrscheinlich ein Frieden auch so überhaupt nicht greifbar zum jetzigen Zeitpunkt. Wollen die beiden Konfliktparteien überhaupt Frieden?
Tja, das müsste man die selbst fragen. Also, es sieht nicht so aus. Und ich denke, dass da eben neben grenzenlosem und völlig gewissenlosem Machtstreben auch die Ökonomie des Krieges eine wichtige Rolle spielt. Der Sudan hat enorme Goldvorkommen. Wer die unter seine Gewalt bringt, macht ein Milliardengeschäft und würde bei einem Kriegsende diese wirtschaftliche Grundlage verlieren. Da ist das Interesse an Frieden meiner Einschätzung nach entsprechend gering.
Dankeschön für diese Beobachtungen und Einschätzungen, Katrin Hondl in Genf zu den sogenannten Friedensgesprächen über den Krieg im Sudan. Wir bleiben in Afrika. Früher bekannt als Affenpocken breiten sich die sogenannten Mpox-Viren auf dem Kontinent immer weiter aus. Weil jetzt eine neue Variante kursiert, hat die Weltgesundheitsorganisation heute eine Krisensitzung einberufen. Und Antje Diekans hat unterdessen Stimmen gesammelt im Kongo, wo das potenziell tödliche Virus besonders grassiert.
Die Zelte in einem Flüchtlingslager im Osten der Demokratischen Republik Kongo stehen dicht an dicht. Kinder laufen dazwischen umher oder sitzen auf dem Boden und spielen. Ein paar von ihnen waren schon mit Mpox infiziert. Eine Mutter zeigt einem Team der Nachrichtenagentur AFP, was bei ihrem Sohn von der Krankheit geblieben ist. Die Pocken waren auf dem ganzen Rücken. Hier sieht man noch die Flecken. Der Junge konnte kuriert werden. Das erhofft sich Jacqueline Musengimana auch für ihre Tochter. Sie hat mit der Kleinen eine Gesundheitsstation in der Nähe des Flüchtlingslagers aufgesucht. Als sie sich infiziert hat, bekam sie hohes Fieber. Dann hatte sie Ausschlag am ganzen Körper, sogar auf ihrer Zunge. Mir wurde gesagt, dass es eine ernsthafte Krankheit ist, die sie töten kann. Also habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Jeden Tag untersuchen die Mediziner hier zahlreiche Fälle. Einer der behandelnden Ärzte sagt, dass die Hälfte der Erkrankten unter 5 Jahren ist. Sie steckten sich besonders leicht an, weil sie engen Körperkontakt untereinander hätten. Die Kinder spielen zusammen in der Nachbarschaft oder in den Flüchtlingslagern, wo alle sehr nah beieinander leben. Die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC zählt mehr als 15.000 Verdachtsfälle von Mpox in diesem Jahr auf dem Kontinent. Knapp 500 Menschen sollen an der Krankheit gestorben sein, vor allem Kinder. Die Entwicklung brachte die Organisation dazu, eine gesundheitliche Notlage für ganz Afrika zu erklären.
Mpox is now
Mpox hat jetzt Grenzen überschritten, sagt der Leiter der Behörde Jean Cassea. Die Krankheit betrifft Tausende. Familien wurden auseinandergerissen und das Leiden hat jeden Winkel unseres Kontinents erreicht. Die neue Mpox-Variante aus dem Kongo soll Experten zufolge ansteckender und tödlicher als bisherige Formen sein. Die afrikanische Gesundheitsbehörde hat um internationale Hilfe gebeten, um möglichst schnell Impfstoffe bereitstellen zu können. Die Europäische Union hat bereits zugesagt, rund 175.000 Dosen zu liefern. Benötigt werden allerdings mindestens 2 Millionen. Die Erkrankten in einem Behandlungszentrum im Ostkongo hoffen auch auf ausreichend Medikamente. Ein Mann, dessen Körper über und über mit Pocken bedeckt ist, sucht zudem überirdischen Beistand. Lasst die Forscher ihr Bestes geben. Mit Gottes Hilfe sollen sie ein Heilmittel für diese Krankheit finden.
Die Gefahr der Mpox-Viren, vor allem die Demokratische Republik Kongo in Afrika, ist betroffen. Das war unser Thema zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unseren heutigen Podcast, der Tag. Seit 17 Uhr steht er online in der Deutschlandfunk-App, unter anderem zum Thema teure Mieten. Was bringt die Wohngelderhöhung? Und es geht auch um den Haftbefehl nach den Nord Stream-Anschlägen. Mit diesem Programmhinweis verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern. Danke für Ihr Interesse.